Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 148. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Moin.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei mir regnet es hier tatsächlich gerade draußen, was eventuell ein Hinweis auf unseren heutigen Film sein könnte. Aber bevor wir loslegen, wollen wir mal nach etwas längerer Zeit kurz darauf hinweisen, dass ihr uns tatsächlich unterstützen könnt, wenn ihr diesen Podcast mögt und unsere Arbeit schätzt. Dann könnt ihr entweder auf Patreon oder auf Steady gehen. Die Seiten sind verlinkt in unseren Shownotes und auf unserer Webseite quasi. Dort könnt ihr uns unterstützen und bekommt dann auch ein bisschen Bonus-Content. Sehr unregelmäßig, müssen wir zugeben. Aber ihr bekommt auf jeden Fall früheren Zugriff auf 80% aller unserer Episoden, könnt diese also schon 2-3 Tage früher hören als alle anderen. Und davon ab, falls unsere Arbeit von euch geschätzt wird, kann man das ja auch mal ohne Bonusleistung unterstützen. Aber natürlich nur, wenn ihr wollt. Alles andere bleibt natürlich hier weiter gratis und regelmäßig von uns zu hören. Meine Herren, wir bewegen uns heute nach einiger Zeit mal wieder nach Italien, was Pascal wahrscheinlich freuen wird, zu unserem Freund Dario Argento, beziehungsweise wir bewegen uns auch direkt wieder weg Richtung Amerika, denn Argentos, nach Argentos Zusammenarbeit mit George Romero für Two Evil Eyes, sollte eine weitere Produktion in den USA folgen des italienischen Meisters. Er ist da wohl auf den Geschmack gekommen und verlegte seine nächste eigenständige Produktion komplett nach Amerika. Und wir schauen heute mal, was dabei herausgekommen ist bei dem Film Trauma. Und los geht's nach dem Trailer.
Argento's Trauma.
Some other soul is here with us tonight. The reason dead.
It will draw you in.
Present!
Hold you down.
Don't be afraid.
And pull you apart.
Please.
Whose face? You saw him.
Because someone is watching.
Mama!
Your friend may be in real danger.
Someone is waiting.
Were they lovers?
Lovers.
Someone who knows the past cannot be forgotten.
They were decapitating.
The severed heads of all 7 headhunter victims were found in the trunk of his car.
And never forgiven.
She's not here. They just came and took her away.
Aura. You're all alone now.
Christopher Rydell, Asia Argento, Frederick Forrest, James Russo, and Piper Laurie. In Dario Argento's maddening thriller, Trauma.
So, habt ihr den Film vorher schon mal gesehen, Pascal?
Nein, auch bei diesem Argento ist das, meine Erstsichtung gewesen. Das ist glaube ich, jetzt den meisten Hörern bekannt. Ich entdecke diesen Regisseur und auch das italienische Genre-Kino quasi in Echtzeit mit euch, den Hörern und mit, ja, euch beiden. Das ist, ja, ein neuer Film gewesen für mich.
Ist ja auch eine interessante Perspektive, ne? Also, nicht zu unterschätzen. Wie sieht's bei dir aus, André?
Ich kannte ihn tatsächlich auch vorher noch nicht. Ich war bei Argento immer in der italienischen Phase beheimatet, also sein altes Schaffen, das kannte ich komplett, aber seine neueren Werke oder eben ab dem Moment jetzt eben wie hier, ist ja quasi der Startschuss, wie du gerade sagst, für die westlichen Produktionen, alles danach war mir lange Zeit nicht bekannt, habe mich jetzt langsam rangetastet, habe letztens vor ein paar Wochen zum ersten Mal Sleepless auch gesehen, von 2001 und jetzt hier auch eben Trauma, ebenso Erstsichtung.
Ja, sehr gut. So gespannter bin ich, was ihr zu dem Film zu sagen habt. Am Ende kurz die harten Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat der Film eine Wertung von 2,9 von 5, in der IMDb 5,9 von 10. Der Film hat 7 Millionen Dollar gekostet. Regie geführt haben wir bereits gesagt, Dario Argento natürlich, den müssen wir hier natürlich nicht mehr vorstellen. Das ist tatsächlich so ein bisschen der... Ja, zumindest bis dato, also anno 1993, der wohl persönlichste Film von Argento, weil es auch einer der wenigen Filme ist, die eben tatsächlich von seinem eigenen Leben inspiriert sind oder der von seinem Leben inspiriert ist und nicht eben von Dingen, die er irgendwo aus der Zeitung oder aus der Literatur aufgegriffen hat. Und in dem Fall ist es eben so, dass quasi, er war ja damals noch mit Daria Nicolodi verheiratet und deren Tochter und auch gleichzeitig Halbschwester von Asia Argento, über die wir ja auch gleich noch sprechen werden, die hatte tatsächlich damals oder litt damals unter Anorexie und das wurde so ein bisschen in dem Film aufgegriffen oder so ein bisschen mehr sogar, werden wir gleich noch genauer darauf eingehen. Und es ist in dem Sinn auch irgendwie gleichzeitig doppelt so ein bisschen tragisch, weil natürlich zum einen die Geschichte ohnehin nicht besonders von Glück gesegnet ist, aber eben die Anna Nicolodi, die starb dann später auch noch beim Rollerunfall. Ich glaube kurz nachdem der Film dann auch released wurde, aber generell behandelt der Film wohl so einige tiefgründige Familienprobleme beim Argento-Clan sozusagen. Der Film, der sollte ursprünglich in Pittsburgh gedreht werden. Da hat Argento eben auch mit Romero schon Two Evil Eyes gedreht. Aber zwischen Trauma und Two Evil Eyes kam eben auch ein Film namens Das Schweigen der Lämmer auf den Markt, der ebenfalls in Pittsburgh ja zum Teil gedreht wurde. Und da hat man dann die Location dann sozusagen schon so ein bisschen erschöpft und hat das Ganze dann nach Minnesota verlegt. Ja, ich würde sagen, bevor wir ein bisschen genauer in den Film reingehen, Pascal, magst du kurz zusammenfassen, worum es in Trauma geht?
Kurz bevor das unter Anorexie leidende Mädchen Aura sich von einer Brücke in den Tod stürzt, wird sie von einem jungen Mann namens David aufgehalten, welcher sie im Anschluss zum Essen einlädt und verspricht ihr bei all ihren Problemen zu helfen. Dieses Vorhaben wird aber alsbald unterbrochen, nachdem Aura von der Polizei aufgegriffen und zurück in die Obhut ihrer Eltern überführt wird. Noch am selben Abend werden ihre Mutter und ihr Vater im Anschluss an eine Seance von einem unbekannten Serienkiller enthauptet. Aura sucht und findet David erneut und von nun an versuchen beide zusammen, dem Mörder auf die Schliche zu kommen, bevor dieser erneut zuschlagen kann.
Ich glaube, das, was am sofort heraussticht bei dem Film, ist natürlich eben die Besetzung von Asia Argento, also der Tochter von Regisseur Dario, und die Thematik stand natürlich häufig in der Kritik, vor allem auch in Italien selbst, auch in den Medien, da man irgendwie davon ausging, dass Argento eben seine Tochter eben nur besetzen würde, um seine Tochter halt ein bisschen auf den noch ein bisschen größer und bekannter auf den Markt der Schauspielerin zu werfen. Allerdings würde ich da jetzt persönlich mal meine Zweifel so ein bisschen in den Weg räumen, also über die Performance reden wir später noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Argento bei einem 7 Millionen Dollar Projekt einfach so jemanden besetzen würde, den oder die er dort nicht als überzeugend sehen würde, aber die Besetzung ist natürlich auch interessant, gerade hinsichtlich der letzten Jahre, da Asia Argento natürlich auch so ein bisschen zu den bekanntesten MeToo-Aktivistinnen gezählt hat und auch so ein bisschen, ja, sie gehörte ja zusammen mit Rose McGowan zu den Frauen, die eben Harvey Weinstein auch beschuldigt haben, dass er sie sexuell missbraucht hat oder sogar vergewaltigt hat. Und das wurde auch alles dokumentiert und alles schon erzählt. Da wollen wir jetzt auch gar kein Fass großartig aufmachen, aber die Geschichte ist halt deswegen interessant, dass dann kurze Zeit später herauskam, dass Argento selbst einen 17-jährigen Jungschauspieler sexuell missbraucht haben soll und sie selbst natürlich schon 37 Jahre alt war und sie dann auch Schadensersatz gezahlt hat von $380,000 und das soll natürlich nicht das, was Harvey Weinstein getan hat, irgendwie in Vergessenheit bringen oder irgendwie negiert werden, aber es ist halt trotzdem natürlich eine interessante Sache, weil sie eben letztendlich gleichzeitig Opfer und Täterin ist, was sich natürlich nicht gegenseitig ausschließt. Aber diese ganze Beziehung zwischen Dario und Asia, André, ist natürlich auch ein bisschen interessant hinsichtlich unseres heutigen Filmes, um vielleicht das Fass vorher schon mal aufzumachen, da es ja dort auch eine Nacktszene mehr oder weniger gibt von seiner Tochter, in der man sie zumindest obenrum unbekleidet sieht, ja auch relativ in Nahperspektive, und sie ja damals, ich habe das auch extra nochmal recherchiert, auch wenige Tage, also als der Dreh begann, wenige Tage vor ihrer Volljährigkeit war, fand ich tatsächlich ein bisschen seltsam, hat auch einen faden Beigeschmack für mich gehabt. Aber generell, wie fandst du schon mal vorab vielleicht die Leistung von Asia Argento und das ganze Konstrukt, von dem ich gerade gesprochen habe? Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, natürlich, wenn man solche Vorwissen hat. Ich meine, das ist ja mittlerweile leider gang und gäbe. Ich meine, im Grunde hat ja jeder Film, der an dem Weinstein beteiligt war, eigentlich einen Beigeschmack, wenn du den Titel, also wenn du den Namen im Titel irgendwo liest, ne, in den Credits oder im Vorspann oder Abspann und so weiter. Und so ist es natürlich jetzt auch hier, wenn man eben weiß, dass hier eine Hauptdarstellerin eben auch solche Vergangenheiten hat. Und ja, mal abgesehen aber mal davon, bin ich eh nicht der größte Fan von ihr. War ich nie. Ich finde sie generell, also es ist natürlich jetzt wieder so eine Unterstellung, also ich möchte nichts unterstellen, aber es ist natürlich wieder so ein Konstrukt, wo der Vater natürlich irgendwie die Tochter in den eigenen Film platziert, um sie natürlich irgendwie zu pushen. Ich meine, sie hat ja dann später auch selbst gedreht und so weiter, aber mal generell jetzt einfach mal hier so als Schauspielerin gesehen, war ich nie der größte Asia Argento-Fan. Ich finde, sie ist relativ eingeschränkt in ihrem Talent, möchte ich jetzt mal vorsichtig behaupten, oder meiner Meinung nach. Ich finde sie meist sehr, also entweder ist sie sehr drüber, was ihre Darstellung angeht, oder sie bleibt aber auch sehr blass. Also entweder geht sie so weit raus, dass es schon zu viel wird, oder sie bleibt immer sehr, sehr blass irgendwie in der Gänze. Also ich finde, sie trägt auch keinen Film gut, weil sie so eine, ich weiß nicht, ich finde ihre Performances, die stechen so in keine Richtung raus. Also ich finde immer ihre Charaktere, die sie spielt, die rutschen mir so durch irgendwie. Also da bleibt nichts hängen bei ihr, wenn sie was spielt. Und ja, schon mal als Spoiler, ging mir jetzt hier in Trauma tatsächlich auch nicht groß anders.
Und aber trotzdem nochmal zurück, also ich weiß jetzt nicht, ob du, als du den Film geguckt hast, wusstest, wie alt sie war, aber selbst wenn nicht, sie spielt ja auch eine 16-Jährige dort und weiß ich nicht, also dass Papa dann seine 17-jährige Tochter eine 16-Jährige spielen lässt und dann auch noch in diese Liebesgeschichte rein, also jetzt mal die Nacktszene schon mal außen vor geworfen, aber auch diese Liebesgeschichte, die sich dort entspinnt, ich fand das einfach unangenehm die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie ging's dir da, Pascal?
Ja, ich finde es auch immer wieder seltsam. Ich meine, wir hatten das jetzt bei einem wesentlich trivialeren Film, wo es dann halt auch das Altersproblem nicht mehr gab, aber da hatten wir es auch schon mal erwähnt, dass es auch schon bei Dracula 3D halt auch seltsam war. Da gab es ja genau das Gleiche in dem Sinne, dass er auch nochmal seine Tochter in einer überflüssigen Nacktszene filmen musste. Es ist weird, aber ich mag auch immer, also jetzt das Altersding macht es halt irgendwie nochmal ein bisschen unangenehmer, da bin ich schon bei dir. Andererseits kann ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, inwiefern das jetzt innerhalb dieser Vater-Tochter-Beziehung problematisch ist. Keine Ahnung, aber seltsam ist es allemal.
Wir hatten das ja auch schon mal bei, ist mir gerade eingefallen, in Episode 94, falls du dich noch erinnerst, an den Slasher Sweet 16, da hatten wir das ja auch schon mal, das war die Schauspielerin, deutlich älter war, aber ihre Rolle irgendwie 15 oder 16 und es dann irgendwie so eine zweiminütige Nacktduschsequenz gab, falls du dich erinnerst. Das hatten wir auch schon mal. Schwierig.
Erstmal ein bisschen schwierig.
Ja, es ist halt, also es ist halt A, die Notwendigkeit, ne, ist immer die Frage. Ja. Und zumal auch muss ich sagen, ich finde, Asia Argento sieht in dem Film aber auch nicht aus wie 16. Also ich kaufe ihr das auch nicht so richtig ab.
Ja, sie ist 17 gewesen.
Ja, aber ich finde auch so generell, wie sie spielt das, also nicht vom Aussehen, aber wie sie spielt. Ich finde, sie spielt irgendwie, der Charakter wirkt auch nicht wie 16.
Nee, aber ich finde, der hat gar kein Alter, der Charakter.
Irgendwie. Ja. Auf jeden Fall nicht. Also ich hätte sie, wenn älter, eher älter eingeordnet, so vom Spiel, wie der Charakter handelt und agiert und funktioniert, passt auch nicht so richtig wie eine 16-Jährige. Es ist eher alles sehr, sehr, sehr. Also da gibt's ja eh kaum die Charaktere im Film generell, finde ich, sind sehr, wie du sagst, so alterslos irgendwie. Die tun nichts, was ihrem Alter entsprechen würde, weil es absolut ja null null Teenie-Motiv, sag ich mal, ihrem Alter entsprechend. Aber ja, deswegen, also ich würde einfach, ohne es, wenn man es nicht weiß, wenn ich diesen Film nicht benennen würde, würde ich alle Charaktere eher so auf Mitte 20 sehen, irgendwie sowas. Also deswegen ist das nochmal so eine Ebene, dass es auch erwähnt werden muss, dass sie so jung ist, dann noch ist auch irgendwie so, auch so inhaltslos.
Ja, das stimmt. Gehen wir mal ins Opening hinein des Films, das vielleicht am ehesten noch dem so ein bisschen der Stilistik von Argento ähnelt, die er in seinen vorherigen Filmen oft zeigte. Das ist eigentlich quasi klassisch, im Radio läuft Oper. Wir sind ausnahmsweise mal nicht in Europa, sondern eben in Amerika, aber da ist strömender Regen, wie wir ihn aus Suspiria kennen, und wir sehen eine schwarze Chiropraktikerin, die irgendwo das Ganze bewegt, die scheinbar Richtung Feierabend, und das hat schon eine gewisse andere Ästhetik, finde ich, als in seinen vorherigen Filmen, das sieht man auch hier schon. Also man sieht schon irgendwie, das klingt immer so blöd, aber es wirkt schon irgendwie amerikanisiert, der Inszenierungsstil, aber trotzdem vergisst Argento eben seinen Giallo-Style nicht und lässt eben diese Frau von einem schwarz gekleideten Unbekannten aus der Ego-Perspektive enthaupten und mit einer sehr, ja, Pascal, ungewöhnlichen Tatwaffe. Ich habe es jetzt für mich mal als, ich muss es selber ein bisschen googeln, weil ich das nicht hätte anders beschreiben können, aber eine Garotte, wie man sie kennt, das ist auch so ein Enthauptungsinstrument von ganz früher, ein altertümliches, bei dem auch der Kopf quasi so durch Abschnüren
quasi des Kopfes,
genau, ja, sozusagen
extremes Drosseln.
Und das Ganze jetzt als mobiles Gefährt. Wie hat das Opening auf dich gewirkt und vor allem diese Tatwaffe, die uns ja tatsächlich durch den ganzen Film begleiten wird?
Ja, genau, diese Garotte hast du gesagt, ne? Ja, diese automatisierte Garotte ist, ja. Das ist die Waffe, die ist irgendwo natürlich interessant, die wird ja auch dann immer mal wieder länger gezeigt. Ich finde tatsächlich so dieses Stück Technik, es fühlt sich tatsächlich dann so im Laufe des Films immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper an.
Sieht aus wie ein Camcorder, ne?
Ja, es sieht irgendwie weird aus. Es sieht auch leider einfach sehr wie ein Prop aus. So, nicht so wirklich wie ein Gerät, das auch das könnte, was es tut tatsächlich. Da sehe ich nicht die Kraft in dem Device, aber naja, mein Gott, ich find's jetzt, weiß nicht, also ich finde, dieses Motiv des Enthaupten, das sich ja durch den Film zieht, hätte man meinetwegen auch dann jeweils individuell lösen können. Da gibt's ja auch andere Methoden, die auch wahrscheinlich ähnlich mobil sind. Aber naja gut, wenn es das sein soll, finde ich jetzt nicht schlimm, aber ein bisschen fremdkörperhaft fühlt sich das halt schon für mich doch an. Und ich weiß auch nicht, ob die Idee damals war, dass es cool ist. Cool finde ich es halt auch nicht. Dafür ist es dann irgendwie doch wieder zu komisch. Aber unabhängig mal davon, der Opener hat mir auf jeden Fall erstmal gefallen. Ich finde auch, wie du gesagt hast, man merkt auf jeden Fall natürlich sofort, wenn man natürlich denkt, okay, das ist ein Argento, aber jetzt hast du hier diesen, ja, einfach, du siehst halt, ne, die Location ist Amerika, das spürst du, merkst du, siehst du direkt, und trotzdem ist da dieser Argento-Stil halt schon sofort ab der ersten Szene halt deutlich zu erkennen. Und das ist immer spannend, das macht irgendwie Spaß, dazu auch die Musik, die mir hier noch gut gefällt. Ja, also vom Opener war ich durchaus angetan.
Das hat mich tatsächlich, dadurch, dass ich eben die Tatwaffe und es doch für Argento-Verhältnisse doch relativ unspektakuläre ablebende Opfer. Das hat mich so ein bisschen an einen Fulci-Film erinnert, an Murder Rock, sein Disco-Film quasi. Und da war es auch so, dass die Mordsequenzen eigentlich durchaus alle spannend waren, aber die Tat an sich dann so ja irgendwie banal wirkte, weil er da halt alle Leute, der Killer, mit einer Nadel umgebracht hat. Also er hat einfach mit so einer etwas dickeren Nadel in die Körper reingestochen. Und das ist halt so auf dem Highlight-Niveau von diesem Film hier. Weil du denkst beim ersten Kill, ja, cool, aber es kommt dann der zweite, dritte, vierte, fünfte, der dann doch sehr ähnlich abläuft, und dann fand ich es dann doch etwas fade. Wie ging es dir da, André?
Ja, finde ich lustig. Da haben wir mal ganz unterschiedliche Meinungen. Ich finde die Waffe mega. Das ist eine der besten Mordwaffen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Nein.
Ich dachte, benutzt.
Benutzt habe in diesem Film, ja. Nein, ich finde die super. Ich bin, ist mit das Beste am ganzen Film für mich. Kann ich jetzt schon mal spoilern. Ich finde die Waffe mega, weil die super kreativ ist. Was habe ich noch nie gesehen? Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich muss es googeln. Und als ich das dann gesehen habe, was das früher war, diese Garotte, bin ich auch gestolpert, war mir dann schon, habe ich dann so, ah, okay, verstanden. Sie haben das halt quasi hier modernisiert, sag ich mal. Und ja, ich gebe dir recht, Pascal, ich verstehe auch nicht, wie die funktioniert, aber sie funktioniert offensichtlich sehr gut. Sie kaschieren es auch mal ganz gut, weil die Kamera die auch nie so komplett zeigt. Man sieht entweder nur das Gerät, wie er es ansetzt, oder dann eben das quasi das Drosselband, wie es um den Hals sägt so, ne, und sich zuzieht. Man sieht aber nie das Device komplett. Deswegen, ich glaube, sie wissen selber nicht, wie es funktioniert. Deswegen haben sie es immer so ein bisschen kaschiert, damit du es dir nur denken kannst. Ich finde das Geräusch aber auch so bestialisch dabei, wie das so richtig so wie so eine kleine Motorsäge irgendwie.
Ja.
Gefällt mir sehr gut. Ich fand das wirklich sehr kreativ. Ist einfach mal was anderes. Ist keine Axt, ist kein Messer, ist, weißt du, ist einfach mal was Eigenes. Fand ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es einfach sehr fies, weil ich den Gedanken sehr, sehr fies finde von dem Ding an sich. Also ist er drosselt dich, aber ja, hört halt nicht auf dabei, sondern säbelt dir halt einfach noch deine Birne mit ab. Fand ich echt krass. Fand ich sehr kreativ. Vom Opening ansonsten, ja, bin ich dabei, fand ich auch sehr stimmig. Hat man dann direkt
fast
gemerkt.
Kurz, ne?
Das ist, geht ja sehr schnell, ja. Aber man hat direkt gemerkt, wo man beheimatet ist, so, das versprüht schon die ganzen Argento-Vibes, hat das gut eingefangen, da eben seine Stilmittel, die man so von ihm gewohnt ist. Jetzt nichts Überraschendes, abgesehen jetzt von der Mordwaffe, aber ein solides Opening, wo du eigentlich relativ klar weißt, so, okay, ja, okay, ist ein Argento, hab ich verstanden. So, das fand ich ganz stimmig.
Ja, dann in der nächsten Szenerie wird uns quasi, also das wird erstmal beiseite gelegt, werden uns unsere Hauptfiguren vorgestellt. Das ist zum einen ein junger Mann namens David, gespielt von Christopher Riddell, der einen Journalisten quasi spielt. Und der rettet einem Jungen, wir erfahren ja dann später 16-jährigen Mädchen, das unter Anorexie leidet, namens Aura, offensichtlich das Leben, als diese sich von einer vielbefahrenen Brücke stürzen will. Und sie wird eben gespielt von Asia Argento und wir erfahren auch, dass Aura aus einer Klinik entflohen ist. Und David kann sie erstmal dazu überreden, mit ins Restaurant zu gehen. Und man sieht auch, Aura wird so verfolgt von den Jugendschützern oder vom Jugendamt oder irgendwie dergleichen, die sie auf jeden Fall wieder aufschnappen wollen und zurück zu ihren Eltern bringen wollen. Und das gelingt dann sozusagen auch. Und diese wollen sie aber eigentlich gar nicht haben. Die wollen am liebsten, dass sie sofort wieder zurück in diese Klinik geht, um behandelt zu werden. Und da lernen wir die Eltern kurz ein bisschen kennen. Die Mutter wird gespielt von Piper Laurie. Die ist ja auch durchaus bekannt aus dem Film wie Carrie oder aus der Serie Twin Peaks. Und dann erkennt man übrigens auch schon, dass die Besetzung durchaus, also man merkt, wir sind in Amerika, bei den sonstigen italienischen Filmen hast du halt immer so einen amerikanischen Star oder Semi-Star dabei und die hast du halt mehrere, wie Frederick Forrest, James Russo zum Beispiel oder Brad Dourif hier später auch oder eben Piper Laurie. Und dann kommt es zu einer abends im Haus oder nachts im Haus zu einer ja sehr mysteriösen Seance, würde ich mal sagen, mit einer Gruppe von diversen Leuten. Und da passiert etwas, was dazu führt, dass plötzlich die Eltern von Aura aus dem Haus flüchten in den strömenden Regen hinein. Und dort werden die beiden quasi wie die Frau im Opening von einer mysteriösen Gestalt enthauptet. Und zum Teil wird Aura eben selbst am Ende noch Zeugin, zumindest vom Resultat, und muss mit ansehen, wie der Killer quasi ein paar Meter entfernt von ihr steht, in einer durchaus schaurigen Szene, wie ich finde, wie er gleichzeitig die Köpfe der beiden Eltern vor sich hinträgt. Und das war durchaus auch eine ganze Sequenz, die mir sehr gut gefallen hat. Das, was sich dann im Haus der von Aura abspielt, quasi noch ein bisschen mehr als dieses doch eher, ja, ich fand, also nicht chemisch nicht so ganz passende Zusammenspiel, fand ich, von Christopher Riddell und Asia Argento, als die beiden sich kennenlernen. Das war ein bisschen holprig, fand ich. Was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, gebe ich euch direkt mal auf den Weg zur Diskussion, ist die Musik, die natürlich hier auffällt. Also eigentlich wollte Argento Goblin wie üblich dabei haben, aber die US-Produzenten wollten das nicht. Und dementsprechend hat dann eben Pino Donaggio die Musik gemacht. Der hat natürlich auch großartige Sachen gemacht, wie eben bei zahlreichen De Palma-Filmen wie Carrie eben oder auch Don't Look Now. Also das ist jemand, der sein Fach versteht, aber irgendwie passt die Musik für mich nicht so recht in den Film. Das ist teilweise so ein bisschen, auch gerade später in den Szenen mit dem kleinen Jungen, auf den wir noch eingehen, erinnert das so ein bisschen an so, ja, so ein bisschen slapstickhafte Disney-Musik. Und hier in diesen Szenen, wo es ein bisschen spannender war, draußen im strömenden Regen, da hat mich das eher so ein bisschen an Harry Manfredini und Freitag der 13. erinnert. Aber irgendwie nichts davon so richtig an Argento. Aber wie hat euch der Abschnitt gefallen? Vielleicht erstmal André, generell das Kennenlernen von David und Aura und was dann später Mysteriöses im Haus von sich geht.
Ja, kurz mal zur Musik, weil die gerade schon da haben. Ich fand generell, gebe ich dir recht, ich fand die auch nicht so richtig passend. Die war, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn du schon sagst, die Produzenten, die wollten Goblin nicht haben, das wusste ich noch nicht. Aber dann kann ich mir schon vorstellen, wie da bestimmt so die Diskussionen waren. Die Vorstellung war ja, das muss irgendwie nach amerikanischem Slasher klingen oder so. Die hatten bestimmt so eine eigene Vorstellung. Und ich finde, rausgekommen ist eben, ja, wie du sagst, so eine seltsame Mischung. Es klingt teilweise, ja, weiß ich nicht, ob sie so eine Mischung aus Thriller und Slasher wollten oder teilweise aber eben so auf ist das Abenteuerfilm oder ich habe keine Ahnung. Also ich finde, ich weiß nicht, wie das Briefing da klang für Donaggio, aber ich finde den Score ganz, ganz seltsam. Also der ist insgesamt gar nicht schlecht, aber unpassend. Also in vielen Szenen teilweise würden die Stücke besser passen, wenn die untereinander im Film mal tauscht. Also das ist einfach, sie passen auch nicht zum Bild. Das ist mir auch ganz viel aufgefallen, ja. Also fand ich auch sehr weird. Wenn, wie gesagt, nicht schlecht, der Score ist an sich ist echt ganz gut, aber irgendwie nicht abgetimed auf die Szenen irgendwie. Ganz, ganz, ganz seltsam. Ja, und so generell zum Szenenablauf, ja, das Kennenlernen, also ich fand erstmal generell dieses, dass er das auf der Brücke aufliest, ne, also ist auch nach dem Motto so ein bisschen, wenn sonst keiner hält, mach ich's halt, ne, also das, man sieht das ja, dass sie da steht und darüber klettert und ja, wie du gerade sagst, eine viel befahrene Straße, sind ja mehrere Autos und er ist ja wirklich der Einzige, der auch dann wirklich anhält und sie da runterzitiert und ja, dass sie dann da erstmal ins Restaurant fahren, ich meine, du sagst ja gerade, er ist Journalist und so, dann kann man jetzt natürlich so sagen, okay, hat er vielleicht eine Story gewittert oder so, ne, und aber dass er natürlich nicht als erstes erstmal, keine Ahnung, erstmal fragt so, wo kommst du denn her, kann ich dich irgendwo oder generell vielleicht erstmal einen Krankenwagen holt, um vielleicht rauszufinden, hat die ja was oder so, ne, oder ist verletzt oder was auch immer, aber dass er sie einfach so einpackt und dann erstmal ins Restaurant fährt, fand ich so ein bisschen weird, aber gut, geschenkt. Ja, das Gespräch, das erste zwischen den beiden, ist so ein bisschen steif. Auch so, sie kriegt ja irgendwie kaum einen Ton raus. Er labert sie halt voll, so von wegen, ich kann dir helfen und ich bin super. fand ich auch so ein bisschen weird. Und naja, sie wird ja relativ schnell dann auch dann eben da gefunden und abgeführt, in Anführungszeichen. Und also ich glaube, das waren halt Leute aus der Klinik, oder? Die sie da abgeholt haben. Das war jetzt, also weil du ja gesagt hast, Jugendamt. Ich glaube, die gehörten schon zu dieser Einrichtung. Naja, und dann in dem Haus, ja, ich fand die, also entweder habe ich es nicht mitbekommen, da korrigiert mich, aber die Seance hat auch keinen Grund, oder? Haben sie das erklärt? Ich habe das nicht richtig.
Ich weiß nicht, es wird ja so ein bisschen, führt da jetzt auch nicht in irgendwelche falschen Dinge rein stolpern, aber es wird ja auch erzählt, dass die Mutter und logischerweise dann auch Aura ja diesen rumänischen Background hat und ich glaube, sie ist sowas wie eine Wahrsagerin, glaube ich, oder sowas, die Mutter dass das da
so. Ja, so ein Medium bringt. Halt, genau, aber so richtig, warum das jetzt da, also warum die jetzt eine Seance abhalten und was der Grund, also was die wollen, was sie suchen.
Na, ich glaube, das waren die Leute, die da zu Gast waren, die wollten mit irgendjemandem aus dem Totenreich in Kontakt treten, ja. Aber ja, es war jetzt nicht speziell, es war quasi eine der üblichen Seancen musterhaft dargestellt.
Die da jeden Abend ablaufen.
Jeden Abend zur Stunde
passieren. Hat für mich so ein bisschen gewirkt wie, war so ein bisschen gezwungen, das Headpiece. Fand ich jetzt, hätte nicht sein müssen, dass da jetzt, also die verschwundene Tochter kommt nach Hause, wir machen erstmal das Seance. Fand ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Hätte man da auch anders auflösen können, das Ganze. Aber gut, auch geschenkt von mir aus. Und dann, ja, die Flucht nach draußen und dann eben die besagte Szene mit den Eltern, die fand ich auch sehr, sehr stimmig. Ich fand es auch durch diesen auch da wieder strömenden Regen und so weiter sehr, ja, so sehr, schön, schön unübersichtlich, sage ich mal, so dass sie auch da rauskommt, erstmal nicht genau sieht, was da Phase ist. Und dann, ja, diese Gestalter mit den zwei Köpfen in der Hand sieht, das fand ich auch sehr, sehr gut. Das hat mir gut gefallen und durchaus schaurig, wie du das sagst. Ein schöner Moment einfach und sie erschreckt ja dann auch verständlicherweise und kippt um. Ja, nee, fand ich gut, hat mir gefallen.
Diese Auflösung.
Ich wollte einmal ganz kurz zur Musik, ich wollte lediglich eigentlich zustimmen. Ich finde, das ist mir auch aufgefallen, auch insbesondere bei den Szenen mit dem kleinen Jungen, auf den wir später noch eingehen. Ja, passt teilweise überhaupt nicht, fühlt sich irgendwie immer sehr, ja, weird an, als wären da irgendwie drei Soundtracks für drei verschiedene Filme in einem. Mochte ich auch nicht so gerne. Und dann nochmal, ja, also zum dem Kennenlernen auf der Brücke, da ist es bei mir so ein bisschen gewesen, das war so ein richtiger, und auch die Restaurantszene im Anschluss, so ein richtiger Oh-Junge-Moment, so ein, okay, ich habe jetzt ja meine Argento-Erfahrung lässt sich jetzt ja auch an, ja, ich glaube, ich habe etwas über eine Handvoll Filme mittlerweile gesehen, aber bin mir jetzt ja auch durchaus durch hier und da Recherchen, Video-Essays etc. schon oft, ja, ist mir der Take entgegengesprungen, dass Argentos Stärke halt auch nicht darin liegt, Charaktere, Dialoge und Exposition, Geschichten, das sind alles jetzt nicht so seine Steckenpferde. Und dieses Gefühl wurde mir dann hier zumindest dann, oder ja, diese Theorie hat sich dann hier für mich direkt bestätigt, weil sie dieses ganze Zusammentreffen der beiden, wie die sich miteinander unterhalten, wie da auch dann versucht wird, hier und da ein bisschen die Charaktere zu erklären im Dialog zwischen den beiden, das fühlte sich alles für mich sehr schroff, sehr nicht nachvollziehbar, holprig, wie du gesagt hast, Chris, an. Das hat mich tatsächlich so direkt ein bisschen, ja, so ein bisschen gestört natürlich, auch so ein bisschen runtergezogen auf den Boden der Tatsachen, einfach, dass ich jetzt halt auf der Ebene wahrscheinlich nichts wirklich Brillantes zu erwarten habe. Das ist dann halt natürlich direkt ein bisschen schade, weil da muss ich halt auch sagen, der Film verlangt das halt an der Stelle tatsächlich ein bisschen mehr als zumindest die anderen Filme, die ich bisher gesehen habe. Da ist halt diese Schwäche einfacher zu verzeihen. Hier ist es so ein bisschen, na, wenn du, ich meine, ne, das, wir dröseln das alles noch ein bisschen auf, aber wenn du halt anfängst, so eine, ich sag mal, ambitionierte Geschichte erzählen zu wollen, dann solltest du es auch zumindest dann so in diesen Momenten, wo über Dialoge Geschichte erzählt wird, schon irgendwie auf die Reihe bekommen, dass das alles sich organisch anfühlt. Das tut es hier halt irgendwie nicht.
Die Geschichte ist ja durchaus, du hast es schon angedeutet, für Argento-Verhältnisse doch relativ komplex und umfangreich, finde ich. Und auch die, zumindest vermutlich im Drehbuch, die Figuren sind auch deutlich tiefgründiger, als es eigentlich in Argento-Filmen nötig ist. Und das ist zumindest eine Sache, die neu ist bei Argento, finde ich. Also es ist, wie gesagt, einfach alles ein bisschen deeper. Aber das Problem ist eben die Umsetzung dessen, die eben nicht so ganz rüberkommt und eben eigentlich fast über die komplette Laufzeit sehr holprig ist, was zum einen einfach am, ja, muss man auch sagen, in dem Fall ist es einfach auch das Unvermögen des Regisseurs, aber auch einfach die, ja, bescheidenen Schauspielperformances, die sich ja eigentlich trotz der teilweise ja auch großen Namen im Cast eigentlich, ja, eigentlich durch die Bank schwach sind, fand ich. Und das hat dazu geführt, dass die eigentlich durchaus interessante, komplexe Geschichte irgendwie sich nicht danach anfühlte. Ne? Das war schon irgendwie ein komisches Ding, ja.
Das Lustige dabei ist ja, dass Argento-Filme sich ja in der generell eigentlich sehr komplex anfühlen, aber meist nicht sind, sondern es einfach an eben genau an seiner sehr verkomplizierten Story, an seinem verkomplizierten Storytelling liegen quasi. Ne? Also eigentlich sind die meist relativ simpel, aber er dreht es immer so, dass du denkst, boah, ich habe mir gerade irgendwie einen Knoten ins Hirn gedacht. Aber es liegt einfach an seiner Erzählstruktur. Und in dem Film hier ist es aber tatsächlich mal komplex, aber es wirkt irgendwie wie auf dem Dreiradfahren, weil es einfach so schon wieder zu plump erzählt ist. Das ist eigentlich ganz lustig. Also wie gesagt, andere seine älteren Werke sind eigentlich sehr simpel und wirken teilweise wie eine Masterarbeit. und hier hast du mal eine Story und Charaktere, die wirklich ein bisschen Tiefgang und auch gerade mit dieser, auch mit der Anorexie, dieser Krankheit und so weiter, ne, die eigentlich viel hergeben, um da mal tiefer zu graben. Und hier kriegt das halt nicht hin. Das ist echt sehr abstrus.
Ja, auch so, das hast du ja ganz oft, dass so Fässer aufgemacht werden. Davids Tätigkeit als Journalist zum Beispiel, die dann irgendwann keine Rolle mehr spielt.
Keine Bewandtnis, ja.
Wo du hättest viel draus machen können. Es fehlt einfach so ein bisschen der rätsellösende Affe aus Phänomena hier in dem Film. Das kannst du ein bisschen auflockert. David, ich habe es gesagt, hat es ja eingangs erwähnt, ist Journalist und er erfährt dann so ein bisschen von Auras Schicksal, was jetzt passiert ist, nachdem er sie quasi mit ihr im Restaurant war und er versucht, dem Mädchen zu helfen und vor allem eben dabei nicht von den Behörden und der Polizei entdeckt zu werden und die beiden machen auch noch immer eine Stippvisite in dem Elternhaus dort und dann gibt's eben diese später bei David in der Wohnung oder in seinem Haus diese unangenehme Nacktszene, also wie gesagt, jetzt mal, also ja, Argento sei mal dahingestellt, wie alt sie ist, aber im Film ist sie 16 und sie wird dann halt obenrum nackt gezeigt und das einfach aus lustvollen Motiven, also nicht irgendwie aus dem Zweck heraus, sondern man merkt ja auch, dass David, der sehr volljährige David, da durchaus Interesse zeigt und aus rein sexuellen Motiven wahrscheinlich, offensichtlich. Und das ist halt eine Sache, die ist halt schon unangenehm. Und wenn man denn bedenkt hätte, dass der Regisseur dabei gerade seine eigene Tochter inszeniert, also es ist schon ein bisschen...
Kann man auch lassen.
kann man auch lassen. Mhm. Und da kann sie noch 10-mal älter aussehen, als sie ist. Aber es ist halt, es wird, dann lass es halt. Dann sagt halt, dass sie ist 18 und dann ist gut. Dann ist es zwar immer noch irgendwie unangenehm, aber es ist irgendwie so legally so. Aber so ist es halt irgendwie, weiß ich nicht, blödsinnig auch einfach. David führt ja noch gleichzeitig noch eine Beziehung zu seiner Kollegin. Das ist, glaube ich, ne, Grace. Sie ist ja auch seine Kollegin, genau. Und das muss Aura dann auch live mit ansehen, als sie dann auch noch voyeuristisch beobachten muss, wie Grace und David es munter treiben. Ich glaube, die Figur von Grace ist auch nur dazu besetzt worden, beziehungsweise die Figur existiert nur, damit man sie irgendwie mal gut ausgeleuchtet nackt ihre Brüste sehen kann. Also anderen Sinn habe ich da jetzt auch nicht drin gesehen. Also das ist auch wieder so ein Argento-Ding manchmal, oder nicht ein Argento-Ding, aber so ein leider manchmal so ein Horrorfilm-Trope, dass dort Frauen besetzt werden, nur um sie dann so zu inszenieren.
Sie ist dann ja noch einmal Plot-Device später, um die beiden nochmal zu trennen.
Ja, und aber ist auch wieder was. Eigentlich, man könnte sie doch irgendwie präsenter machen im Film oder interessanter machen, aber stattdessen wird sie ja auch nur als Mini-Antagonistin sozusagen oder als irgendwas Böses, wie eine Art böse Hexe wird sie ja quasi inszeniert so. Und da hätte man auch viel draus mehr machen können. Und so ist sie halt einfach nur zweimal ein Plot-Device sozusagen, um die Handlung in Gang zu bringen. Und hier führt es eben dazu, dass Aura flüchtet und David versucht, sie wieder einzuholen und sie wieder zu sich zu holen. Und dann küssen die beiden sich und führen ab jetzt eine Beziehung. Ja, ging ein bisschen schnell. Pascal runzelt wahrscheinlich schon wieder mit seiner Stirn.
Ja, das ist halt genau wieder dieses holprige Storytelling einfach, ne? So, ich kann die Beweggründe der Figuren einfach nicht wirklich nachvollziehen. Ich habe nicht mitgeschnitten, ab welchem Zeitpunkt Aura sich jetzt anscheinend auch romantisch für David interessiert. Auch jetzt das, ja, und auch andererseits, und dann natürlich die Beziehung mit, oder ja, diese Affäre, nenne ich sie mal, mit Grace, passt irgendwie auch alles nicht zusammen. Und bringt natürlich dann halt aber auch zeitgleich eigentlich die Hauptgeschichte nicht unmittelbar weiter. So mit diesem Teil des Films konnte ich dann tatsächlich, ich glaube, am wenigsten was anfangen. So, dann sagen wir zumindest mal so mit diesem Abschnitt des Films.
Man erkennt zumindest hier ganz gut, dass zumindest Argentos Anliegen doch irgendwie dann, also egal jetzt, ob das ist holprig umgesetzt ist und irgendwie beim Zuschauer auch emotional nicht so ganz ankommt, du siehst aber, dass ein Hauptaugenmerk einfach viel mehr auf diesen zwischenmenschlichen Dingen und dieser doch eher ja dramatischen Geschichte liegt und viel weniger auf den Horroraspekten oder auf den Thriller-Aspekten, wie man es eben sonst gewohnt ist. Das merkt man eben, er lässt sich hier wirklich in dieser ersten Stunde doch extrem viel Zeit dafür, André.
Ja, absolut. Sehe ich halt, also kann ich echt nicht unterschreiben, was Pascal gesagt hat. Sehe ich halt ganz genauso. Ich bin da einfach, ich bin auch, habe richtig gemerkt, wie ich auch bis zu dem Zeitpunkt noch hier, an dem wir jetzt sind, war ich immer noch nicht richtig im Film drin. Ich habe wirklich bei Trauma eine ganz lange Zeit gebraucht, dass ich mich auch wirklich so jetzt bin ich im Film, ich gucke gerade ein Argento und ich weiß eigentlich, auf was ich mich freuen kann. Aber mich hat bis zu diesem Zeitpunkt auch gerade so genau das, was du gerade gesagt hast, hat mich immer noch so gestört, das war wie so eine, als ob der Film mich echt so weggestoßen hat. So, ich wollte ihn mich gerne darauf einlassen, weil ich auch eigentlich voll Bock auf ihn hatte. Aber all die Sachen, die wir bis jetzt angesprochen haben, haben mich die ganze Zeit noch auch so abgehalten, so richtig, richtig reinzugehen. Und das ist eben auch so ein Punkt, der mich nach auch nach wie vor sehr, sehr gestört hat, ja.
Man findet dann heraus, dass der Killer nur bei Regen tötet. Das ist ja eigentlich auch durchaus. Ja, hätte man auch jetzt schon drauf kommen können als Zuschauer aufgrund der Morde, die bisher nur bei Regen stattgefunden haben. Und dann kommt eben dieser weirde Story-Kniff, dass die Geliebte, beziehungsweise jetzt der Ex-Geliebte von David, also Grace, mehr oder weniger aus Eifersucht in der Klinik anruft und sagt hier, der David, der hat hier die Aura da und die holen die dann zurück in die Klinik. Und das ist halt auch wieder, Und das ist generell so ein Problem, was sich hier aufmacht, wie ich finde, in der Klinik. Und es ist ja nicht das letzte Mal, dass Aura irgendwie in die Klinik kommt oder irgendwelche Leute rein oder raus aus der Klinik müssen. Da hat der Film für mich das Problem, dieses Raum- und Zeitproblem, das wir auch schon mal bei ein paar Filmen hatten, dass man nicht das, also dass diese Klinik, also dadurch, dass man so oft in die Klinik rein und rauskommt aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, hat man das Gefühl, dass man halt da auch einfach so rein und raus spazieren kann als Patientin. Ne? Das wirkt immer so. Ja, Aura wurde zurück in die Klinik geholt. Okay, David hat sie wieder rausgeholt. Okay, die haben sie wieder reingeholt und die hat sich selber wieder rausgeholt. So. Und das ist halt so, warum? Also es war irgendwie weird. Und jedenfalls versucht man dann irgendwie herauszufinden mit Einsatz von Medikamenten, herauszufinden, wer hinter diesen Morden stehen könnte. Und in der Klinik quasi geistert aber gleichzeitig auch, weil es regnet ja draußen, auch der Killer umher, der am Personal munter sein Blutwerk verrichtet, aber eben auch David, der eben, wie von mir angekündigt, versucht Aura rauszuholen, was ihm dann auch im Tumult gelingt. Und das ist irgendwie, also das mit dieser Klinik, das hätte man, das hat mir nicht gefallen. Die Klinik als Location nicht, die ist halt auch schon seit Halloween 2 so ein bisschen auserzählt. Aber generell auch das ganze Personal, was dazugehört, da ist auch noch der Dr. Judd, der so unsympathisch ist und auch so übertrieben dargestellt wird und auch schauspielert. Ich weiß nicht, also diese Sequenzen dort, generell alles, was mit so ein bisschen, obwohl es so interessant sein könnte, ne? André, Pascal, ihr habt es vorher gesagt, das bietet ja so viele Möglichkeiten mit Auras Behandlung, mit ihren psychischen Problemen umzugehen, da was thematisch draus zu machen. Aber ich fand, das waren für mich tatsächlich wirklich die schwächsten Parts im ganzen Film.
Ja, ich habe auch das Konzept dieser Klinik nicht ganz durchblickt, ob das jetzt eine geschlossene Anstalt ist. Weil wenn, dann ist ja offensichtlich nicht sehr gut da drin, ihre Leute beisammen zu halten. Weil ich meine jetzt, gut, jetzt wissen die vielleicht nicht, dass sie so suizidal schon ist, aber nichtsdestotrotz hat sich weird angeführt. Ich hatte immer, ist jetzt in einem normalen Krankenhaus? Ich habe keine Ahnung. Ist sie offensichtlich nicht, aber andererseits kann er ja halt wirklich jeder ein und aus, wie er möchte. Da bin ich ganz bei dir. Ich finde das, das hat sich auch irgendwie schräg angefühlt. Und dann die Mordszene, ja, na, es ist, also weder ist halt der Mord dann, der dort geschieht, besonders cool, noch funktioniert das so gut, wie es halt in anderen Argento-Filmen funktioniert, dass halt auch die Spannung so sehr erzeugt wird, weil dieses Drumherum sich so seltsam anfühlt. Das geht später ein bisschen besser für mich, aber hier ist es immer noch so, nee, werde ich auch nicht richtig warm mit dieser Szene. Und auch all dieses, mich hat davor schon genervt, dass sie dann einfach wieder, das ist immer, wenn sie in die Klinik kommt, ist es irgendwie fadenscheinig. Also dann die Grace, die anscheinend auch genau weiß, wo sie anrufen muss, weil klärt dann halt, dass die wieder abgeholt wird. Und auch noch im Restaurant hat mich ja auch genervt, dass dann diese komischen, wie auch immer, Jugendamt oder Klinikmitarbeiter halt an der Straße vorbeifahren und dann durchs Fenster in ein Restaurant gucken und da zufällig dann sie am Esstisch sehen. Das war auch schon schräg. Ja, nee. Das hat
ja, die sagen ja auch dann, sie sind Polizisten und auf dem Rücken steht ja dann irgendwie sowas von Jugendamt auf den Klamotten. Also es war auch irgendwie
ja, keine Ahnung.
Auch irgendwie seltsam, ja. Und dann, André, dann gibt's die immer wieder aufkommenden Einschübe mit dem kleinen Jungen, der quasi, wir wissen es noch nicht so genau, weil alles um ihn herum ja das Ganze so ein bisschen anzweifelt, dass er quasi gegenüber von dem Killer wohnt und den Killer immer beobachtet und eigentlich auch Hinweise dazu gibt. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein klassisches Hitchcock-Motiv, ne? Wir kennen es, das Fenster zum Hof. Jemand beobachtet von gegenüber eben die Schandtaten oder die Mordtaten des Killers, in dem Fall jetzt hier nicht die Morde, aber zumindest das, ja, sozusagen die Stilisierung des Killers. Und lustigerweise kam, das ist auch immer dann der Unterschied, der da sehr gut zur Geltung kommt. Ich habe so ein bisschen gelesen, auch in den Kritiken und so weiter, dass eben diese Szenen zum Beispiel in Amerika überhaupt nicht gut ankamen. Und die fanden das richtig doof, die Amerikaner. Und das italienische Publikum fand das zum Beispiel am interessantesten. Und das hat dann auch eben beim Dreh auch dafür gesorgt, dass es viel Irritationen gab bei so Test-Screenings und so weiter. Und da wurde viel umgeschnitten und auch viel nachgedreht. Eigentlich wollten sie die Produzenten wollten den Jungen dann noch rausschneiden, komplett aus dem Film, bis auf im Finale. Argento hat dann aber gesagt, das macht dann überhaupt keinen Sinn, wenn der Junge dann erst im Finale für den Showdown auftaucht und so weiter. Und das merkt man auch wieder in diesem Film. Es wirkt irgendwie, ja, es ist am Ende wichtig für den Film, aber es wirkt auch irgendwie wie ein Film, der parallel abläuft, oder, André?
Ja, ich finde den Jungen auch so zwiespältig. Ich finde es irgendwie interessant, aus der Perspektive heraus, dass man einfach mal noch eine völlige andere Rahmenhandlung noch hat, die Teil des Ganzen ist, aber irgendwie halt noch einfach Möglichkeiten offen lässt. Also aus der Situation kann ja, also bist ja erstmal eh verwirrt, was soll das jetzt, ne? Also als er zum ersten Mal auftaucht, bist du erstmal jetzt, okay, was ist das jetzt für ein Charakter, habe ich noch nie gesehen, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Und dann dauert es ja einen Moment, bis du als Zuschauer auch checkst, so, ah, okay, ich verstehe, was der für eine Bedeutung haben soll im Film. Und da, also prinzipiell fand ich es an dem Punkt interessant, weil ich mir dachte, okay, was macht er daraus jetzt, ne? Also daraus kannst du ja nochmal eine zweite Rahmenhandlung oder einen zweiten roten Faden spinnen, der durchaus was Spannendes liefern kann, aber das dauert ja auch eine Weile. Erstmal bist du ja auch quasi ratlos, ne? Und du kannst diesem Jungen zwar folgen und weißt schon so, was er darstellen soll, was er tut, Aber so richtig spannend oder jetzt irgendwann im ersten Moment irgendein Benefit für den Zuschauer gibt's ja trotzdem nicht. Du weißt nur, das wird auf was hinauslaufen mit dem Jungen. Und das bleibt ja erstmal dabei. Von daher, ich fand's an dem Punkt interessant, erstmal, aber ja, mehr dazu dann später noch. Aber erstmal, generell fand ich es jetzt mal nicht schlecht, erstmal, den noch so als zweiten Arm so zu installieren, sag ich mal.
Was mich dann so ein bisschen gestört hat, ist ja, dass, also David und Aura, die recherchieren ja dann auch so ein bisschen und wollen da quasi ja privat ermitteln. Ist auch, dass dann nebenbei die eigentlichen Polizisten ja auch immer gezeigt werden, aber man von deren Ermittlungsarbeit wiederum fast gar nichts mitkriegt, ist halt auch ein bisschen weird. Jedenfalls finden die dann dieses Foto von, auf dem diese Krankenschwestern und dieser Arzt, Dr. Lloyd, was glaube ich drauf sind, und sie erfahren, dass quasi alle irgendwie die verwickelt waren in den ganzen Sachen mittlerweile, also die auf dem Foto sind, mittlerweile tot sind oder irgendwie umgebracht wurden, und ein paar eben noch nicht. Und alle waren scheinbar irgendwie an einem Unfall verwickelt. Das kriegen die beiden raus. Aber das, was mich halt wurmt, ist halt so dieses, ich meine, als Zuschauer sieht man doch auch direkt gleich, dass eben, wenn man, also bei diesem Moment, mit diesem Foto, da hätten sie doch drauf kommen müssen, dass irgendwie die Eltern von Aura überhaupt nicht in dieses System, in diese, wie sagt man, in dieses Schema des Killers passen. So, also von der Persönlichkeit, wer sie sind, sozusagen. Also sie passen halt nicht da rein. Alle anderen Opfer, und das zieht sich ja durch den Film durch, sind irgendwelche Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Ärzte, Krankenschwestern, Chiropraktiker und so weiter. Und da passen noch die Eltern von Aura überhaupt nicht in diese Reihe rein. Mhm. Und das hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen logischer aufklären können, aber naja.
Ja, die beiden sind halt einfach keine guten Detektive.
Ja, sie verdächtigen ja auch sofort plötzlich eine Frau, die auf dem Foto ist, die aber noch lebt, und sie wird ja, David und Aura beschatten diese Frau dann, und ja, das sorgt dann im Endeffekt dafür, dass wir sehen dürfen, wie sowohl die Freundin dieser Person auf dem Foto umgebracht wird und eben die Verdächtige selbst auch getötet wird. Da fand ich es ganz süß, smart, dass um dieses Regenmotiv wieder reinzukriegen, dass der Killer, ja, um die eine Frau umzubringen, eben den Feueralarm auslöst, damit es regnet in dem Zimmer. Das fand ich eigentlich ganz interessant, aber es wurde auch gleich wieder zunichte gemacht durch den sprechenden Kopf, der ohne Lunge redet.
Ah, ne? das war schlimm. Oh, ja. Das war ein Moment im Film, da habe ich wirklich so gedacht, da habe ich wirklich laut gesagt, so, ach komm schon, wirklich. Da saß ich wirklich vom Fernseher so, nein, mach das doch nicht. Mach das doch einfach nicht. Du bist die ganze Zeit, ich dachte mir so, komm, du bist so bodenständig, ja?
Ja.
Es war ja nicht so, dass die Seance jetzt hier irgendwie einen paranormalen Film eingeleitet hat. Das war ja wirklich nur eine Randnotiz, die keinen Bewandtnis für einen Film hat. Der gesamte Film ist komplett bodenständig und dann so ein Quatsch einfach.
Weißt du, es hätte in der Fantasy-Phase quasi in Suspiria oder in Phenomena von mir aus, okay,
geschenkt.
Aber nicht in dieser Zeit, hier versucht ja quasi Argento irgendwie auch so einen Film wie Das Schweigen der Lämmer zu machen, einfach einen bodenständigen Serienkillerfilm.
Ja,
und dann so eine Szene, und es ist ja auch die einzige Szene in dem Film, ne? Und
es gibt zwei. Später kommt noch eine, da wird nur nicht geredet, aber trotzdem ist genauso dämlich.
Apropos Kopf, vielleicht auch mal die Effektarbeit, die ist ja hier immerhin von Tom Savini. Ich muss sagen, ich war selten, also wenn ich es nicht vorher schon gewusst hätte, als ich den Film das erste Mal gesehen hätte, so, und das im Nachhinein erst gelesen hätte, wäre ich noch richtig enttäuschter gewesen. Muss ich sagen, gehört jetzt nicht unbedingt zu den besten Effektarbeiten von Savini. Auch schon der Kopf von der schwarzen Chiropraktikerin am Anfang, das sah alles nicht so wirklich
echt, gut gemacht du? Aus.
Naja, ich fand schon, dass
man. Also ich finde halt, du merkst, also er konnte sich halt nicht austoben, weil der, also es ist jetzt kein Gore-Film so. Also die Effekte sind schon hart, aber es splittert ja jetzt hier rum minutenlang. Ich fand aber die Momente, die da waren, waren schon ordentlich und sahen echt schmerzhaft aus. Und die Köpfe fand ich auch immer eigentlich sehr halbwegs realistisch. Also ich finde da seine Arbeit wieder sehr, sehr gelungen eigentlich. Er kann sich halt nicht groß alles entfalten, sag ich mal. Ne? Also er kann nicht viel machen groß.
Vielleicht sollte ich nicht immer auf Pause drücken in solchen Momenten, um mir das anzugucken. Aber es sah halt in der Opening-Sequenz eher fast aus wie ein mit brauner Farbe bemalter Ballon aus.
Ich gebe dir recht, es schwankt ein bisschen. Aber ich fand die eigentlich überwiegend, hat man sein gutes Handwerk schon erkannt, fand ich. Es ist halt nur nicht gerade ausufernd natürlich.
Ja, es ist halt auch interessant, ne, dass scheinbar irgendjemand gedacht haben muss, dass das amerikanische Publikum jetzt nicht diese Gewalt-Arien braucht von Argento, die man so gewohnt ist. Aber ich meine, zu diesem Zeitpunkt, ich meine, die Amerikaner haben doch auch alle sämtliche Nightmare on Elm Street und Freitag der 13. und sowas Filme gesehen. Also sie sind es ja durchaus gewohnt, wenn es da ein bisschen ruppiger zur Sache geht. Und deswegen fand ich es interessant, dass man das hier so doch relativ zahm gelöst hat und dafür dann eben noch Tom Savini geholt hat, dafür, dass er dann einen und denselben Move quasi einfach endlos ausführt. schon konnte. Gut, es gibt ja dann noch eine Szene mit dem Fahrstuhl, zu dem wir gleich noch kommen, aber die auch, aber ich glaube, ich meine gelesen zu haben, ich habe noch ein bisschen in meinem Argento-Buch von Alan Jones gelesen, dass dort deutlich drastischere Szenen geplant waren, teilweise auch gedreht waren, zum Beispiel bei der Fahrstuhlszene, die dann aber eben ja nicht in den Film übernommen wurden, um eben die Massenkompatibilität in Anspruch zu nehmen, leider irgendwie.
Ja, ja, ich finde auch tatsächlich, da ist so ein bisschen Savini, ja, vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht hat es mir Spaß gemacht, aber fühlt sich ein bisschen fehl am Platz an. Ist halt so ein bisschen schade, wenn man es halt vorher liest, dann erwartet man natürlich irgendwie auch, ja, dass da ein bisschen mehr Blut spritzt oder es ein bisschen mehr zur Sache geht. Ich wollte auch nochmal zu dem Kopf sagen, ich finde das auch total, das hat mich auch sehr gestört, weil ich finde, wenn halt jetzt tatsächlich da immer, wenn Argento da irgendwelche, sag ich mal, ja, ein bisschen abgedrehtere Motive irgendwo verbauen will, dann hätte er ja sogar die Chance gehabt, das dann in einer Szene zu tun. Und zwar, ich glaube, die ist jetzt auch zum Zeitpunkt, wo wir sind, schon passiert. Auch eine seltsame Szene, wie ich finde, weil der Arzt jetzt Aura irgendwelche roten Bären gibt, um sich an Dinge zu erinnern. Und da haben wir ja auch noch mal eine sehr die, wie ich finde, sehr coole Argento-eske Szene mit so abgefahrenen Bildern und alles ein bisschen ja, alles ein bisschen arzi irgendwie. Das fand ich ganz cool. Da hätte man halt irgendwie, wenn es ihm jetzt darum geht, dann nochmal, wenn das sein Motiv ist, der abgetrennte Kopf, der spricht, hätte man ihn vielleicht da verbauen können. Keine Ahnung, aber ich fand den halt an der Stelle jetzt auch sehr, sehr unnötig.
Ja, jetzt ist dann der nächste Verdächtige plötzlich Dr. Lloyd, der hier quasi von Brad Dourif gespielt hat, der hier einen kleinen Nebenauftritt hat sozusagen, und David versucht irgendwie Informationen zu gewinnen, aber Dr. Lloyd flippt komplett aus, was ihn nicht gerade unverdächtig macht, würde ich behaupten. Aber das spielt dann auch keine große Rolle, ob der jetzt so verdächtig ist oder nicht, weil er eben dann relativ zügig geköpft wird. Das war ein charmanter Moment, fand ich, weil die Gerätschaft des Killers, also diese mobile Garrotte, dann einfach mal nicht so richtig funktioniert hat aufgrund der Kette des Doktors, und da musste eben der Fahrstuhl her. Das fand ich durchaus, das hatte so einen menschlichen Moment mal beim Killer. ja, und dann auch wieder so eine seltsame Szene. Wir sind dann auf einmal wieder eben in der Wohnung von David, und plötzlich ist der Dr. Judd, der Chefarzt aus der Klinik dort, und versucht einfach nachts an Aura ranzukommen, um diese wiederzuholen. Er ist einfach da in der Wohnung. Wir wissen nicht, wie er da reingekommen ist. Es ist ja auch immer noch ein Arzt, ne? Also jetzt nicht irgendwie in dem Sinne ein Krimineller oder sowas. Also es war irgendwie ein bisschen weird. Auf jeden Fall misslingt sein Versuch, und er kann dann irgendwie noch flüchten, als die Polizei kommt, aber verunglückt dann sozusagen und stirbt. Und in seinem Kofferraum werden dann die Köpfe der ganzen Mordopfer gefunden. Und ja, ich als Zuschauer frage ich mich, wie sind die da reingekommen? Warum? Also es ist alles irgendwie super weird. Auf jeden Fall ist Aura dann verschwunden, und David macht sich mal wieder zunächst vergeblich auf die Suche nach seiner geliebten Aura. Also es ist auch wieder, der Film ist, finde ich, wird in der zweiten Hälfte immer schwächer, und gerade diese Momente, als warum so wenig Screentime für Dr. Lloyd, also nur um ihn, er wird ja quasi nur eingeführt, um dann enthauptet zu werden, und diese Sache, dass Dr. Judd auf einmal nachts am Bett von Aura steht, und ich fand das einfach so unnötig, ich weiß nicht, das hat mir den Film dann doch schon ein bisschen madig gemacht, muss ich sagen, Pascal.
Also ja und nein, also was ich zum Beispiel ganz sympathisch fand, war, oder auch ganz clever tatsächlich, war der Moment, als dann David halt zurück ins Haus kommt und er findet ja diesen Zettel von Aura, auf dem steht, ich bin zurück, ich gehe zu meiner Mutter. Und er vermutet halt, dass sie jetzt quasi einfach den Suizid begangen hat, den sie am Anfang des Films versucht hat, und springt deswegen ja auch in den See. Das fand ich einerseits so erstmal verhältnismäßig hübsch und auch tatsächlich, ja, schon tragisch. Also das ist tatsächlich so ein Moment, der mich dann, obwohl bis dahin alles, was jetzt diese Liebesgeschichte angeht, so rumgeholpert ist, hat der mich dann tatsächlich ein bisschen, hat für mich funktioniert. Und ja, das mit dem Doktor, ey, das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe, es gibt noch so ein paar Extra-Szenen, die nur in der italienischen Version drin sind. Da gibt's auch noch eine Szene, wo Aura auf dem Farmers Market ist. Da trifft sie auch diesen Doktor aus dem Nichts. Es ist auch sehr, fühlt sich auch sehr seltsam an. Das ist schon, das trägt leider alles dazu bei, dass der Film sich halt dann insgesamt sehr konfus anfühlt. Und auch wie du gesagt hast, die Köpfe dann in dem Auto und wie das ja alles scheinbar dann auch mehr oder weniger von langer Hand geplant sein gewesen muss. Ja, also auf dieser Ebene ist es leider wirklich alles sehr durcheinander. Und gerade jetzt, wo wir dann hinkommen, wie sich das dann alles auflöst, wird auch nicht besser. Aber was ich dann wieder schön finde, ich weiß nicht, wie es euch da ging zum Beispiel, es gibt ja diese, ich nenne es mal in großen Anführungszeichen, Verfolgungsjagd, wo sie halt die eine Frau, die dann ja im Hotel gefunden wird, noch suchen. Da ist mir wieder aufgefallen, wie wertig der Film dann tatsächlich aussieht, weil ich finde gerade so in diesem Abschnitt, da sind viele Shots drin, die ich fand, die schon fast unverhältnismäßig ambitioniert auf einmal, und es sieht alles irgendwie auch cool aus. Und ich weiß nicht, vielleicht war das auch wirklich nur so meine ja subjektive Wahrnehmung, aber da hatte ich irgendwie auf einmal zumindest so vom Ästhetischen, so von der Ästhetik und von der Cinematografie gefühlt nochmal so einen Sprung nach oben gehabt.
Ja, also der Film sieht ja durchaus, also er sieht halt anders aus, ne? Er hat eben nicht dieses extravagante eben, was Argento eben sonst hat in seinen Settings, in diesen Kulissen, die ja immer irgendwas Besonderes darstellen. Der ist halt schon geerdet, aber ich finde gerade auch die Lichtstimmung, die der Kameramann da erzeugt hat, die ist in vielen Szenen, Raffaele Mertes ist das, der hat auch Michele Soavis the Sec gedreht, der macht da durchaus eine gute Arbeit. Der hat diese klassischen Argento-Kamerafahrten drin, die sich so durch die Räume schwingen, aber auch diese Ausleuchtung. Also so atmosphärisch würde ich dem Film jetzt nichts vorwerfen. Hat halt nur eben nicht diese Extravaganz, die Argento hat. Aber der ist so eigentlich gut gedreht, auf jeden Fall, finde ich jetzt. Weiß nicht, wie du es siehst, André, aber da würde ich Pascal auf jeden Fall zustimmen.
Ja, gehe ich mit. Also ich finde es auch nicht hässlich. Nee, im Gegenteil. Er hat halt so eine, wie du sagst, er ist halt entsättigter, ne, weil er ja, das passt ja auch dann allgemein wieder zu diesem eher bodenständigen Thriller, wenn man es immer gerade nicht mit sprechenden Köpfen zu tun hat. Aber sonst hat er ja schon so diese sehr geerdete Atmosphäre, die finde ich auch gerade auch in den Regennächten, ne, wenn der Killer zuschlägt und so, ist es alles schon sehr passend, fand ich eigentlich auch. Also da möchte ich auch gar nicht meckern. Apropos Kopf, wie eben gesagt, das ist der zweite Moment, ne, als der Kopf vom Fahrstuhl dann da abgetrennt wird und fällt in den Schacht, dann schreit der Kopf noch, während er fällt, in einer sehr, sehr, auch sehr, sehr schlechten CGI-Anordnung, also der Kopf fällt ja quasi, du siehst die starre Kamera, die in den Fahrstuhlschacht filmt, und der Kopf fällt dann eben im Greenscreen quasi runter und schreit dabei. Das war leider auch ganz, ganz schlecht. A, schlecht getrickst. B, auch hier wieder, der Kopf gibt laut von sich, obwohl er nicht mehr am rumfängt. Völliger Blödsinn. Auch ein kleines Down hier, aber insgesamt dass überhaupt der Fahrstuhl hier wieder als Killer fungiert, fand ich mal ganz nett. Und schade um Brad Dourif auch hier, dass er so wenig Screentime hat, da gebe ich vollkommen recht. Und ich finde generell, alle Szenen um ihn, da merkst du, finde ich total, dass da rumgeschnibbelt wurde. Ich glaube, das war mal anders geplant, das merkt man, finde ich. Ich glaube, da wurde viel um und weg genommen.
Ja, wie gesagt, sie sollte auch deutlich drastischer, war sie auch ursprünglich, aber da gibt es leider keine Unrated-Version oder sowas von.
Ja, nee, aber überhaupt seine ganzen Handlungen und so weiter. Ich habe das Gefühl, da fehlt, aber da wird halt viel geändert noch im letzten Schnitt vielleicht. Ich gebe aber Pascal recht, wie gesagt, diese Szene, wo er da in den See springt, das fand ich auch tatsächlich. Der Moment hat mich echt so geschockt, weil ich dachte, oh Gott, hat die jetzt vielleicht echt selbst begangen, so, weil der Zettel, der darauf hindeutet, fand ich auch echt ganz, ganz gelungen. Und ja, und das Aura aber wieder verschwunden ist wiederum, da war ich fast an dem Punkt, wo mich das richtig genervt hat. Da war ich auch nicht schon wieder, weil sie einfach ständig immer weg war und sie nur im Suchen und so weiter. Und der Film klärt ja dann auch nicht immer sofort auf, also der Szenenwechsel passiert dann nicht immer sofort zu ihr, dass du siehst, was sie jetzt gerade macht. Und dann hast du wieder dieses gekünstelte Hide and Seek so ein bisschen. Das war aber so, weil wir eh jetzt kurz vorm Finale stehen, war das so auch nicht schon wieder jetzt. Ihr habt jetzt Wichtigeres zu erzählen, als nochmal sie zu suchen irgendwie. Also das fand ich so ein bisschen nervig, aber das zum Glück wird das ja auch dann relativ schnell wieder aufgelöst.
Der Showdown, der hat es ja dann nochmal ein bisschen in sich. Da gibt's ja erstmal diese eine Szene noch mit der Apotheke, die auch super unnötig ist, fand ich. Aber die führt ja auch letztendlich irgendwie dazu, dass David dann jemanden sieht, eine Person, die Auras Armreif trägt, und er verfolgt diese Person bis zu ihrem Haus, trifft dann auf den kleinen Jungen, von dem wir eingangs schon geredet haben, und er geht dann in das Haus, und es stellt sich heraus, dass Auras Mutter noch lebt und ihren Tod quasi nur inszeniert hat und sie die Mörderin dieser ganzen blutigen Taten ist und sie überwältigt David und er ist dann quasi auch wieder mit Aura vereint, aber quasi hilflos und eingesperrt und ja, dann ist letztendlich die Auflösung, der kleine Junge, der hilft dabei, Auras Mutter zu bekämpfen und zu töten und sie dann mit ihrer eigenen Waffe sozusagen zur Strecke zu bringen. Und es stellt sich dann heraus, dass Motiv dieser ganzen Sache eben ein Erlebnis vor vielen Jahren war, bei der quasi bei der Geburt des ersten Kindes von Auras Mutter. Da kam es zu einem Stromausfall und zu einer Explosion, wobei sich der Arzt so erschrak, dass er quasi das Baby mit einem Skalpell enthauptete und ja, und das ist quasi ihre Rache an den Leuten. Und ja, okay. Ich übergebe da erstmal das Wort an Pascal. Ich muss noch sortieren, wie ich das. Ich habe es immer noch nicht so ganz. Also ist ja, Argento hat ja immer so ein paar, sag ich mal, die Auflösung am Ende sind ja immer so ein bisschen spektakulär und so, auch Phänomena habe ich da so in Erinnerung und da passieren immer ein paar Sachen, die man so nicht erwartet. Aber das jetzt, Pascal?
Ja, also erst einmal, was ich schon wieder nicht verstanden habe, aber das kann auch wieder nur mein Genöle sein, ist, ich hat die Mutter jetzt zwei Häuser, weil das ist ja nicht das Haus, wo sie am Anfang ist, oder? Wo die hingebracht wird, das ist doch ein größeres Anwesen. Keine Ahnung, habe ich zumindest das Gefühl. Fand ich auch schon wieder seltsam. Aber ja, also erstmal ist es dann halt natürlich auch super hanebüchen, wie er sie dann findet, weil er dann, es ist halt immer dieses, Mann, ja, es passieren viele Zufälle, aber irgendwann wird's mir halt auch zu viel, wenn er da irgendwie verdrogt auf dem Boden vor der Apotheke rumhockt und dann halt, ja, die Mutter mit dem Armreif natürlich am Arm dann dran vorbeigeht und er ihr folgt. Das ist auch wieder so, das ist die erste Deus Ex Machina, die das hier irgendwie auf dem Showdown lenken soll, die halt auch komplett unmotiviert ist, einfach nur passiert, damit es halt irgendwie überhaupt einen Showdown geben kann. Weil sonst wäre der Film halt an der Stelle zu Ende gewesen. Er hätte sie nicht mehr gefunden, sie wäre wahrscheinlich ermordet worden, keine Ahnung, Film aus. Ja, und dann kommt es zu der Geschichte.
Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, das Ende.
Ja, bestimmt. Einfach nur Credits und dann einfach nur traurig. Ja, und dann sind wir nachher in dem Haus, dann dieser komische diese Auflösung, das Motiv ist halt auch. Und da ist es klar, da ist Argento ja offensichtlich oft gut dabei, sich da halt irgendwas Abgefahrenes auszudenken. Aber es ist auch so also, okay, es gibt ein bisschen Sinn. Also, man kann dann schon nachvollziehen, okay, deshalb die ganzen Menschen, die irgendwo da in der im Gesundheitswesen gearbeitet haben, okay, ich verstehe. Der Doktor, die Krankenschwester, die Chiropraktikerin. Aber dann halt das ganz Konkrete. Das ist, okay, sie hat ein Kind geboren, es hat draußen geregnet, deswegen kommt, das ist dann der Grund dafür. Dann wurde das Kind aus Versehen vom Doktor enthauptet. Und dann hatten sie diese komplett nachvollziehbare Idee der Mutter, der gerade ihr Neugeborenes aus Versehen, ja, das halt tragischerweise gestorben ist. Das nächste, was wir mit ihr machen, ist, wir geben erstmal eine geile Stromtherapie, damit sie alles vergisst. Ist auch gar nicht an den Haaren herbeigezogen. Mochte ich nicht. Fand ich nicht so geil. Und dass dann natürlich halt der Junge dann auch noch die zweite Deus Ex Machina darstellen muss, indem er halt auch komplett, komplett unmotiviert. Er hat ja schon, okay, gut, man kann sagen, er hat die ganze Zeit irgendwie gemerkt, da ist irgendwas seltsam drüben. Aber dann kommt er halt auch im rechten Moment, steht er dann halt auch an der richtigen Stelle mit dem richtigen Gerät in der Hand und schafft dann das Kunststück mit dieser automatischen Garotte halt, die Mutter nochmal zu enthaupten. Und ja, ohne den Jungen wäre es halt auch, der Junge ist halt maximal wichtig an der Stelle, weil ohne den Jungen wäre halt der Film genau 180 Grad andersrum ausgegangen. Sie hätte beide wahrscheinlich getötet. Aber ein Hoch auf den kleinen Jungen mit seinem Kescher, der gerne Insekten fängt und die Nachbarn beobachtet, dass er der eigentliche Held dieses Films ist. Denn ohne ihn, er ist eigentlich der Einzige, der was richtig gemacht hat.
Wie hat dir das Finale gefallen, André?
Das Lustige ist auch, ich habe auch nicht verstanden, wie der Junge die Mutter getötet hat so richtig. Also wie er das Gerät eingesetzt hat, weil er kam ja nicht an sie ran. Ne? Also wir haben ja
gelernt. Ich glaube, dieser Draht von dieser mobilen Garotte, der ist ja relativ dehnbar und den kann man auch relativ weit auswerfen. Und ich glaube, das hat er auch getan. Und dann die Mechanik dahinter ist ja dann, dass dieses Gerät automatisches Enge schnürt bis zur
Enthauptung.
Aber ich glaube, er hat es einfach weit ausgeworfen.
Ich glaube eher, das war so ein bisschen, kennt ihr das auf dem Rummel, so Ring werfen? wenn du so Ringe über so Gläser werfen musst.
Ja.
Ich glaube, so war das eher. Das haben sie auch nicht mehr so richtig gezeigt. Deswegen sage ich ja, die machen immer so ein bisschen shady um.
Ja, aber ist auch gut, was du nicht darstellen kannst, das zeige ich gar nicht erst.
Das genau, und ich glaube, er hat das einfach so fallen lassen. Es hat sich halt genau in ihren Kopf, er war so wie der Ringwerfer auf dem Rummel, er hat das Ding in ihren Kopf geworfen mit sehr viel Skill. Ja, gehe ich halt komplett mit. Es stimmt komplett, ja. Der Junge war halt jetzt hier wirklich das Deus Ex Machina, so er musste da sein, um die Situation zu retten. Und ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich fand den Jungen, als er eingeführt wurde, erstmal per se interessant, weil ich mir dachte, okay, sie machen hier noch so einen Zweig auf, der irgendeinen Effekt haben wird, dass der Effekt halt leider wirklich nur dafür da ist, den Tag zu retten, ist halt ein bisschen wenig. Hätte ich mir halt dann doch mehr gewünscht. Und naja, woher er dieses Gerät kennt und dass er weiß, dass er das eben wie ein Hula-Hoop-Reifen um ihren Kopf werfen also muss.
Das kann man ja dadurch erklären, dass er das ja relativ häufig beobachten konnte, wie zumindest die Mörderin quasi dieses Gerät in die Schublade packt, aus seinem Zimmer aus. Ja. Also der konnte zumindest schon mal sehen, dass es das gibt.
Ja, okay, na, okay, ja.
Komm, für Argento-Logik ist das schon relativ gut.
Dafür, dass das Gerät halt, wie gesagt, sonst niemand auf der Welt offensichtlich hat, weil es nur in einem Film vorkommt, ist es schon beachtenswert, dass er weiß, was man damit machen muss. Egal. Aber trotzdem, der jungen Plot ist halt sehr dünn. So. Also der ist nicht nur dünn, der ist ja quasi nicht vorhanden. Also der kriegt ja auch keine Backstory oder sonst irgendwas. Der ist wirklich nur dafür da, wie gesagt, den Tag zu retten. Da bin ich halt bei Pascal. Ist halt ein bisschen wenig. Also eingeführt wurde, habe ich mir da noch ein bisschen was Smarteres für den noch erhofft. Aber ja, der ist wirklich nur dafür da, im Endeffekt, dass die Hauptcharaktere nicht sterben, ist halt so. Und ja, die Auflösung an sich, ja, die ist halt schon wieder typisch Argento, da bin ich halt auch dabei. Die ist ein bisschen an Haar herbeigezogen, ein bisschen viel vielleicht auch, also dass da auch ausgerechnet dann das Neugeborene wirklich enthauptet werden muss, zufällig ist halt auch so, ja, okay. Und natürlich hat's da geregnet, natürlich ist sie jetzt sauer auf alle, die was mit Medizin machen. Das ist wirklich so eine typische Argento-Auflösung. Hat mich jetzt nicht gestört, fand ich jetzt nicht mega geil, ist ein bisschen albern, ein bisschen skurril, ist aber irgendwie trotzdem kann man es dann auch so hinstehen lassen und man braucht ja irgendeinen Plot für den Killer, so fand ich ganz okay. Und naja, dass sie dann noch zeigen, im Rückblick, ne, dass Aura da eine optische Täuschung gesehen hat im Endeffekt, also dass sie dachte, der Kopf ihrer Mutter wird da hingehalten, dabei war es der Kopf quasi ihrer Mutter, die sich selber an den Haaren gezogen hat, um das zu simulieren. Eigentlich ganz, also in der Blödheit des Killers, in der Simplizität, eigentlich ganz smart, so zu tun, als hätte man den eigenen Kopf in der Hand, um das zu simulieren, in der dunklen, regnerischen Nacht. Gar nicht so doof. Wirkt im Rückblick ein bisschen lächerlich. Fand ich aber trotzdem irgendwie eine ganz nette Erklärung, die halbwegs noch irgendwie die zumindest jetzt nicht komplett, passt auf, an den Haaren herbeigezogen ist. Von daher konnte ich auch noch mit leben. Also alles in allem, das Finale war echt ganz okay. Das mit dem Jungen ist halt einfach super dünn, da habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So, wie gesagt, vielleicht wäre es der bessere Film gewesen, wenn es keine Rettung gegeben hätte. Vielleicht hätte es ein schlechtes Ende haben können, was auch immer. Aber dass der Junge dann da, wie gesagt, das den Tag rettet, so, das ist halt so, ja, ein bisschen flach.
Vielleicht wäre der bessere Film gewesen, den ganzen Film aus der Perspektive des Jungen zu zeigen. Pascal!
Ja, nee, das haben wir schon gesehen, wie das endet, dann hast du nämlich Book of Henry, das wollen wir alle nicht.
Das stimmt auch wieder. Pascal, dein Fazit zu Trauma. Mhm.
Ja, ich glaube tatsächlich jetzt, ich habe viel immer natürlich auch kritisiert und gemäkelt. Das klang jetzt wahrscheinlich alles insgesamt ein bisschen negativer, als ich den Film dann halt tatsächlich am Ende wahrgenommen habe.
Ich glaube, sorry, kurz reinhake, ich glaube, das können wir für uns alle schon mal stehen lassen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Der Podcast kann, glaube ich, insgesamt jetzt sehr negativ. Mal gucken, wie wir das noch retten.
Ja, aber das Ding ist halt auch einfach natürlich, das haben wir ja oft, ne? Es ist immer, kommt drauf an, von wo man kommt. Und das ist halt dann hier wieder Dario Argento. Und ich habe da jetzt ja auch schon ein paar sehr gute Filme von ihm, sehr, sehr gute Filme von ihm sehen können. Und auch zugegebenermaßen einen sehr, sehr schlechten. Aber nichtsdestotrotz ist der ja irgendwo zeitlich dazwischen. Und da hätte ich natürlich schon, sind natürlich die Erwartungen auch recht hoch. Und ich muss dazu auch sagen, sie wurden jetzt auch nicht in jeder Hinsicht komplett unterboten. Also ich finde den Film nach wie vor halt wirklich sehr visuell ansprechend, auch wenn mich der Soundtrack zugegebenermaßen an einigen Stellen auch ein bisschen verwirrt hat und nicht immer sehr gut gepasst hat, finde ich halt, der sieht sehr gut aus. Ich mag diese, Ich mag das, ja, die Cinematografie, ich mag die Kamera-Zooms, das ist alles ein bisschen, ich mag diesen Mix halt aus dem amerikanischen Setting und diesem italienischen, ja, Giallo-Style, der da mit drin ist, der sich halt dann doch immer noch ein bisschen eigen anfühlt und dadurch sowas verhältnismäßig, zumindest jetzt aus allem, was ich bisher gesehen habe, Einzigartiges erschafft. Das gefällt mir tatsächlich halt sehr gut, deswegen hatte ich so auf der rein visuellen, optischen Ebene tatsächlich recht viel Spaß mit dem Film. Und ich fand jetzt auch hier und da dann tatsächlich mal ein paar Momente ganz, ja, so, also klar, natürlich, die Kills sind relativ repetitiv, das nutzt sich irgendwann schon ganz gut ab, aber die Fahrstuhlszene hat mich dann am Ende trotzdem halt schon so ein bisschen ganz gut unterhalten. Die Hotelszene war auch sehr gut. Da ist schon ein bisschen was bei, aber nichtsdestotrotz komme ich halt nicht drum herum, ja, den Film halt größtenteils und hauptsächlich dafür zu kritisieren, dass er es halt leider nicht schafft, dass es halt nicht wirklich schafft, eine vernünftige Geschichte zu erzählen, beziehungsweise das, was er sich vornimmt, dieses halt doch nicht so triviale Drehbuch nachvollziehbar umzusetzen, so dass man dann auch versteht, was genau passiert. Es fühlt sich teilweise sehr konfus an, es ist alles sehr schroff. Einerseits, du kannst die Motivation der Figuren teilweise nicht wirklich nachvollziehen. Manche Figuren sind halt wirklich nur, wir hatten es jetzt gerade eben erst, sind einzig und allein für den Zweck da, dann am Ende halt irgendwo den richtigen Knopf zu drücken, damit dann halt der Film so ausgeht, wie er ausgehen soll. Und ja, so auf der Ebene schafft der Film es halt leider nicht wirklich, das, was er sich vorgenommen hat, umzusetzen, dass man sagen kann, das hat geklappt, das ist gut. Deswegen ist es irgendwie so eine Mischung. Ich fand, ja, ich habe dem jetzt 3 Sterne gegeben, weil ich finde halt, der ist schon irgendwie schön, der ist keine Vollkatastrophe, ist kein richtiger Unfall, ist nicht per se schlecht, aber er ist halt leider weit unter den Möglichkeiten und ja, ich bin gespannt, ich freue mich ja auf jeden weiteren Argento, den ich jetzt wahrscheinlich im Rahmen des Podcasts sehen werden können, ob sich da halt dann das zu so einer Art Regel er festigt, dass halt Argento in dem Geschichtenerzählen leider lange nicht so gut ist, wie wie da drin einfach audiovisuell fantastische Filme abzuliefern.
Zumindest wenn sie so in den Vordergrund gestellt werden, wie in dem Film.
Genau.
Das andere hatten wir damals bei Suspiria mit dem performativen Kino und da macht das ja alles Sinn, aber genau. Hier, wo die Story so im Vordergrund steht, dann eher weniger, ja. Ja, ich finde, auch, also zum einen finde ich es durchaus lobenswert irgendwie, dass der Film dann doch im Vergleich zu sonst relativ persönlich ist und irgendwie auch inhaltlich umfangreicher und die Figuren theoretisch irgendwie auch ein bisschen tiefgründiger als sonst sind. Es wird mehr Zeit, mehr zeitliche Kapazität investiert in die Figuren. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es eben durch die Bank so holprig bleibt, dass es nicht ankommt beim Zuschauer, vor allem emotional hat es mich überhaupt nicht gepackt. Und eben im gleichen Zug, im gleichen Atemzug ging es dann eben auf die Kosten der audiovisuellen Brillanz, die zwar immer noch gut ist, also der Film ist gut ausgeleuchtet, er hat ein paar schöne Momente, aber er ist trotzdem in keiner Weise für mich vergleichbar jetzt mit den großen Werken von Argento und eben auch die Kunst der Mordinszenierung ist hier ein bisschen verloren gegangen. Es wirkt alles ein bisschen banal auf mich, fast ein bisschen gemütlich und sehr blutarm. Die Setpieces sind unspektakulär. Die Performances sind schwach und vor allem eben auch die Besetzung und vor allem auch die sexualisierte Inszenierung seiner eigenen Tochter hat für mich das Filmerlebnis massiv gestört. Eben so der Score, der hat zwar einen netten Titeltrack, aber eben ansonsten wirkt er eigentlich eher deplatziert oder fast ein bisschen generisch, würde ich fast sagen. Das hätte Goblin sicherlich aufgewertet. Am Ende ist der Film für mich so eine, ja, irgendwie seltsame, auch nicht verkehrte, also da bin ich auch bei euch, der Film ist nicht schlecht, nicht verkehrte Mischung aus Gothic-Horror und so ein bisschen diesem American Way of Life. Wie gesagt, ich hab gesagt, Lichtstimmung gut, auch der Einsatz von Regen gefällt mir. Kein schlechter Film auf jeden Fall, also ich finde den auch jetzt nicht langweilig oder so, auch wenn er ein relativ langsamer Film ist, aber gemessen an dem, was Argento imstande ist zu leisten, ist es für mich letztendlich irgendwie ein gescheiterter Versuch, dem Massenmarkt zu bedienen und eben bei gleichzeitiger Ablegung der eigentlichen Stärken von Argento. Und deswegen, ich habe den Film damals deutlich besser gesehen als jetzt, aber jetzt kann ich dem tatsächlich nicht mehr als 2,5 von 5 geben. Wie sieht's bei dir aus, André?
Ja, der Film hat bei mir auch so eben so ein zweischneidiges Schwert. Also wie ich gerade schon eben eingeworfen habe, ich glaube, bei uns allen klang er oder insgesamt unsere Besprechung heute klang insgesamt relativ negativ, weil wir eigentlich zu jeder Szene irgendwas zu meckern hatten. Und so ist es auch irgendwie im Film. Aber nichtsdestotrotz hat er eben auch seine Stärken. Also generell muss man einfach sagen, man merkt einfach, dass Argento eben hier noch so mit mindestens einem Bein, vielleicht sogar anderthalb, noch voll in seiner italienischen Filmemacherei stand, obwohl es halt US-Produktion ist. Das lässt den Film halt insgesamt so ganz weird erscheinen, weil er wirkt halt wie ein Giallo, aber mit der produzierten Struktur eines geradlinigen US-Thrillers. Und es gibt eine ganz weirde Mischung ab, an die man sich halt erstmal sehr gewöhnen muss. Und ich kann jeden verstehen, der da nicht reinkommt, weil es selbst mir schwer fällt. Und ich kenne sowohl eben Argentos-Strukturen, Erzählstrukturen vor allem, als auch genug klassische Hollywood, US-Crime-Thriller-Filme, also Serienkiller-Crime und Co-Filme. Also, und diese Mischung, das ist hier ein ganz, ganz weirdes Ding geworden. Und es wirkt, ich habe ja gesagt, es wirkt die ganze Zeit irgendwie wie so ein italienischer Film mit der falschen Tonspur. Weil ich habe ihn auch im Original gesehen und du hast ganz das Gefühl, irgendwie, das ist schlecht drüber gedubbt, aber es ist halt die Originalspur. Es wirkt manchmal so ganz out of place, auch was so Dialoge angeht und so weiter. Und da macht es halt auch nicht besser, dass sie eben teilweise auch wirklich nicht so gut geschrieben sind. Und dafür kriegt man aber auch wieder eben alles, was eben so den Klassiker ausmacht, so schwarze Handschuhe, der in schwarz gekleidete Killer, eine brutale Mordwaffe, die ich, wie gesagt, ich finde sie gut, ich mag sie, weil sie kreativ ist, ist mal was anderes, auch wenn es immer die gleiche ist. Aber ich fand es sehr, sehr fies, wie die Opfer hier eben umkommen und da abgesäbelt werden, diesem sehr drastischen Geräusch auch, was dieser Apparat dann verursacht. Fand ich schon alles sehr, sehr fies. Du hast halt auch hier trotzdem so psychedelisch verträumte Settings und Szenerien, auch wenn sie nicht die Fantastik natürlich besitzen oder die bunte Verspieltheit oder so die, sag ich mal, so die opernhafte Inszenierung von älteren Argentos. Aber so die Bildpoesie, sag ich mal, in Einzelmomenten stimmt trotzdem. Das geht schon gut klar. Und sag ich mal, dass die beiden Hauptcharaktere eben auch so eine seltsame Chemie haben. Darauf muss man eben erstmal klarkommen, die auch eigentlich bis zum Ende nicht so richtig aufgeht. Dass du immer wieder, wie gesagt, dieses Katz-und-Maus-Spiel hast, der eine sucht den anderen, keiner weiß so richtig gerade, was Phase ist. Und dann eben das eingeworfene Randnotiz in diesen Jungen eben, der erstmal so einfach so im Raum stehen bleiben und der sich dann eben als recht plattes Plot-Device einfach nur entpuppt, so, du hast viel zu meckern, aber in seinen besten Momenten funktioniert er eben trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr gut und der Film unterhält trotzdem. Ich fand ihn nicht langweilig. Ich fand ihn zu keinem Moment, ich war nie gelangweilt in dem Film. Das ist auch was man eben zugute heißen muss, weil auch so obskur oder so unpassend manche Momente erstmal erscheinen, trotzdem bleibst du irgendwie dran, weil du schon wissen willst, wie es weitergeht und der Plot auch so obskur und konfuse teilweise ist, trotzdem spannend ist und du schon wissen willst, wie das Ganze sich auflöst und wo da die Fäden sich zusammenziehen. Das hat der Film schon für mich geschafft. Und wie gesagt, das, was ihn noch für mich so ein bisschen eben abwertet, das liegt leider eben an Asia Argento, weil ich finde sie nicht gut als Schauspielerin. Sie ist nicht das, was mir vom Film in Erinnerung bleiben wird. Ganz gewiss nicht. Obwohl ihre Figur eigentlich, wie gesagt, sehr wichtig ist und das Wichtigste am Film ist und auch viel mehr hergibt, als der Film letztendlich zu erzählen weiß. Und das ist halt doppelt schade einfach halt, ne? Und das muss man auch leider dann eben schlucken. Aber wie gesagt, letztendlich, es ist ein Film, ich verstehe jeden, der sich da an diversesten Dingen stört. An den kann man sich auch stören. Und zu Recht, der den dafür auch abstraft. Ich konnte über vieles hinwegsehen, weil die positiven Aspekte dann doch überwogen haben. Und ja, hab dann doch am Ende des Tages einen relativ harten, wenn auch jetzt nicht überaus, gerade für Argento doch nicht zu expliziten Serienkiller-Thriller/Giallo bekommen, der mich bis zur letzten Minute trotzdem gut unterhalten hat, sehr solide, und deswegen gebe ich ihm auch 3 von 5, aber auch anhand der langen Ausführung und der Erklärungsnot, sage ich mal, merkt man ja schon, dass das doch eine sehr gut gemeinte 3 ist.
Ja, vielen Dank. Das wird auf jeden Fall nicht unsere letzte Exkursion sein Richtung Italien, vor allem nicht Richtung Argento. Also Pascal wird seinen Fundus da weiter bestücken können in den nächsten Monaten. Das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Woche begeben wir uns in die schottischen Highlands und in die englische Hauptstadt, um dort einer mysteriösen Kreatur auf die Schliche zu kommen, worum es sich dabei genau dreht und wie ihr vorarbeiten könnt, indem ihr euch vielleicht bei einer aktuellen Veröffentlichung des Labels Turbine bedienen solltet. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Bis dahin.
Oder natürlich kann man auch nochmal erwähnen, ruhig, ne, ihr habt es ja eben Anfang der Episode gehört, aber die neue Deadline ist am Kiosk. Wenn ihr natürlich eine Vorschau haben wollt, diesmal sogar bis Ende Januar, weil die aktuelle Ausgabe länger liegt als üblich.
Das ist unfassbar.
Bis Ende Januar schon wissen wollt, was bei uns in den nächsten Wochen passiert, dann einmal die neue Deadline kaufen, dann habt ihr schon wie immer die Episodenliste parat und wisst, was auch nächste Woche dann kommen wird.
Da lohnt sich die Investition. Aber ihr könnt das Geld natürlich auch bei uns spenden. Das ist auch gut.
Beides angenehm.
Vielleicht sollten wir, das ist doch auch noch ein guter Verdienst, vielleicht sollten wir die Episodenliste auch einfach auf Patreon veröffentlichen.
Dann kauft keiner mehr Deadline, nein Quatsch.
Bevor wir weiter in kapitalistische Abgründe uns bewegen, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.